Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zum 8. WM-Special vom Game Changer im Fußball-Podcast. Mein Name ist Till und ich bin heute digital verbunden mit dem Linus, dem ja schon so benannten WM-Dauerbrenner. Ciao, Linus.
Salut, Till. Ja, das ist ein Titel, den man nicht vorgestellt hat vor Beginn der WM.
Aber es ist ja so, du bist jedes Mal dabei gewesen, oder fast?
Nein, nicht jedes Mal. Ich glaube, jetzt das vierte oder fünfte Mal vielleicht, ja.
Einmal, glaube ich, schon die beste Quote von uns allen.
Ja,
du bist in dem Fall auch richtig heiß.
Hey,
du bist voll drin im WM-Fieber.
Hey, es geht. Wie gesagt, look, ich bin nicht so, wie soll ich das sagen, ich bin immer noch nicht im Fieber. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich es einfach geil finde, dass die grossen Namen eigentlich alle liefern, eben so Mbappé, Messi und so weiter, und dass das einfach, wie halt geil
Cristiano.
Ist. Ja, da reden wir vielleicht noch. aber ja, auch der, dass er jetzt seine Goal gemacht hat, immerhin, auch wenn ich den dort nicht in die gleiche Kategorie würde packen. Aber ja, das ist auf jeden Fall cool und auf so aus neutraler Sicht, um das so mitnehmen, geil. Aber so mega gehypt oder im Fieber bin ich nicht und jetzt in der Nacht wach bleiben, um noch Match zu schauen, ja, ist auch nicht. Aber generell auf jeden Fall dabei, ja.
Ich kann mir jetzt, also mir geht es ja genau gleich, das haben wir ja schon davon gehabt, so eben die Match in der Nacht eigentlich nur, wenn ich irgendwie gerade noch zufällig wach bin oder so am Wochenende und natürlich die Schweiz-Match logischerweise, bin ich auch schon heiß auf der auf das zum Morgen am Freitag, auf das können wir dann sicher noch sprechen. Aber was ich auch muss sagen, das habe ich ja so ein bisschen erwartet, respektive auch gehofft. Ich habe jetzt hier für die Folge mal schon ein bisschen den Turnierbaum ausgepackt, wo er jetzt gleich sich langsam anfängt, so ein bisschen zusammensetzen. Und wenn ich dann eben so an die K.O.-Phase denke, dann spüre ich schon langsam das lang ersehnte Kribbeln, wenn dann wirklich jeder Match wirklich zählt und eben zum Ausscheiden weitergehen geht und nicht mehr irgendwie um, wer jetzt der beste Gruppe Dritte ist und so. Ich glaube, dann kommt es dann schon ein bisschen mehr bei mir.
Ja, voll. Also das ist K.O.-Phase ist etwas anderes. Ich glaube, es gibt jetzt gleich noch ein paar Begegnungen in der nächsten Runde, vielleicht auch noch in der übernächsten, wo wir jetzt noch nicht gerade zum Eskalieren bringen. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall so die erste ganz heiße Duell. Ich glaube, Holland gegen Marokko zum Beispiel. Also da kommen jetzt schon ein paar nice Matches.
Genau. Gut, vielleicht noch schnell einfach, dass wir das auch noch gesagt haben. Wir nehmen jetzt hier am Freitag auf. Es ist noch nicht ganz klar, ob die Folge am Freitag oder am Samstag rauskommt. Einfach, dass ihr wisst, was unser aktuellster Stand ist. Unser geschätzter Kollege Valentin ist ja auf dem Weg nach Mexiko, wo er dann ja sicher auch vor Ort wird berichten, wie dort so die Stimmung ist. Die dürfte ja gut sein nach dieser überzeugenden Vorrunde von Mexiko. Aber einfach, dass ihr das wisst, was unser Stand ist. Genau, aber anfangs würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal zu dem, was uns alle am meisten beschäftigt hat jetzt diese Woche, nämlich im Schweiz-Match. Wie und wo hast du den verfolgt?
Ich habe da ganz gemütlich daheim geschaut, für einmal nicht am Viewing oder in einer Bar oder sonst wo, sondern daheim gemütlich komplett im Analysemodus gesehen.
Wirklich komplett, also das ist sehr gut, weil ich habe nicht optimale Bedingungen gehabt. Wir haben mit dem Geschäft auswärts gesehen und wir haben Verbindungsproblem gehabt mit dem Laptop und mit dem Beamer und darum, ich habe eben nicht im absoluten Beobachtungsmodus können sein, aber darum, dann ist ja perfekt, dass du das gesehen bist.
Ja, ja.
Kannst du uns sogar mal für deine ersten Beobachtungen erzählen?
Ja, also übertrieben wir es nicht, dann noch kocht nebenbei und so weiter, aber ja, auf jeden Fall jetzt nicht komplett abgelenkt gesehen oder halb ein Match am Schwätzen, links und rechts. Voll. Also, sonst, wenn wir gerade reingehen wollen, das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Muri wie immer eine andere Aufstellung aufs Papier schreibt, die dann rausgeht an alle, als das, was dann auf dem Platz passiert. Ich glaube, das kennen wir mittlerweile gut. Und auch hier wieder, oder? Also, Mansambi hat nicht rechts Mittelfeld oder rechter Flügel gespielt, sondern ist eher eigentlich ein zweiter Stürmer gewesen. Und der Sow war eigentlich auf der rechten Aussenbahn gewesen. Es war eigentlich eher ein 4-4-2 fast schon gewesen, mit dem Embolo und dem Mansambi vorne innen. Habe ich eigentlich eine gute Lösung gefunden. Ich finde es wichtig, dass der Mansambi ein bisschen Freiheiten hat, um die verschiedenen Räume können zu attackieren. Und hat ja das auch wieder gemacht, der Match. Und generell das auch alleine schon super Entscheidung gesehen, von Anfang an zu bringen. Habe ich, glaube schon im Vorfeld gesagt, ist allgemein so meine Meinung, wenn einer in Form ist für so ein Turnier, dann gibt ihm so viele Minuten, wie er mag.
Machen ja nicht alle Trainer so, können wir dann nachher noch darauf sprechen. du hast zwei Personalien schon erwähnt, vielleicht bevor wir zu der dritten neuen Personalie kommen. Ich glaube, Mansambi, das haben wir besprochen, das hat man dürfen erwarten in dem Sinn. Djibril Sow von Anfang an, schon ein bisschen Überraschung gesehen, dafür Dan und Doi draussen von Anfang an. Was denkst du was da die Überlegungen gewesen sind? Weil ich bin ehrlich gesagt da schon recht überrascht gesehen, weil dann Doi gleich eben auch, wie du es ja gesagt hast, jemand, der in Form ist, vielleicht jetzt nicht goalmässig oder sage ich erfolgsmässig mega in die WM gestartet, aber gleich am meisten eigentlich immer über ihn gelaufen. Darum hat mich das ein bisschen überrascht. Was denkst du, was da die Überlegungen dahinter gewesen sind?
Vielleicht zwei Punkte. Also das eine ist, er hat ja im letzten Match der Vargas draussen gelassen, jetzt hat es der Ndoye quasi getroffen. Ich weiss ja nicht, ob er da die Spieler alle möglichst frisch behalten vielleicht auch. Das ist vielleicht ein Punkt. Und der andere Punkt, den ich das Gefühl habe, ist, dass der Muri einfach nicht mehr als so drei wirklich offensive Spieler auf den, sag ich, vier offensiven Positionen will. Also das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen über die letzten Matches. Also quasi hast du Vargas, Mansambi, Embolo, wo ich sage, sind eher die offensiveren. Und dann möchte er wie ein Vierter, wo ein bisschen defensiv orientiert ist. Also sei das ein Rieder, ein Freuler oder ein Sow. Also ich habe das Gefühl, dass er dort einfach die Balance auf jeden Fall möchte haben. Und ich sehe das wie so als zwei mögliche Gründe.
Mhm. Macht ja Sinn. Ist er dann auch so in dem Sinne umgesetzt worden, dass jetzt der Djibril Sow jetzt nicht permanent irgendwie attackiert hat. Von dem her hast du den Beobachtungsmodus in dem Fall schon mal bewiesen, dass du den wirklich gehabt hast. dritte Personalie, Rechtsverteidiger, wo mich eigentlich, also doch schon am meisten so ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe gestern auch noch lange mit dem Robin darüber geredet. Vielleicht gleich noch mal schnell zurück im Sinne von Sow. Natürlich hat es mich schon überrascht irgendwie. Aber Rechtsverteidiger habe ich mich einfach so gefragt, wenn ich jetzt über das ganze Turnier schaue, jetzt bringst du gegen Katar am Anfang den Zakaria, wo aus meiner Sicht auch wirklich so die Rechtsverteidigerposition wahrgenommen hat, wie es der Silvan Widmer als, sag ich jetzt, gelernter Rechtsverteidiger ja auch macht, also wirklich mit Läufen der Linie entlang und so, hat ja auch können erwarten, dass dann der Zakaria sich vielleicht eher so ins Zentrum reinschiebt, je nachdem mit Ballbesitz, ohne Ballbesitz. Klar, wir haben gewusst vor der WM schon, das hat er ja auch aktiv kommuniziert, der Muri, dass das Optionen sind, der Chakes und der Zakaria. Dann im zweiten Spiel machst du Widmer, wo wahrscheinlich viele so in ihrer Stammelf sowieso gesehen haben. Und jetzt bringst du noch eine dritte Personalie rein. Ich frage mich irgendwie so, also auch schon, ich habe es schon gedacht, sorry, jetzt mache ich da gerade einen ganz langen Monolog, aber schon, ich habe es schon gegen Bosnien gedacht, wo am Schluss der Widmer raus ist, dass er dann nicht wieder den Zakaria bringt. Ist irgendwie so gesehen, okay, jetzt hat er gegen Katar gespielt und jetzt ist er irgendwie wie abgesagt. Und jetzt hast du einen dritten Rechtsverteidiger in drei Spielen. Irgendwie das verstand ich irgendwie nicht so ganz, was dort die Überlegungen sind.
Hey, ganz ehrlich, ich habe es recht geil gefunden. Ich habe vor dem Spiel schon gedacht, dass er nicht den Widmer bringt. Ich wäre aber tendenziell eher beim Zakaria gewesen, aber ich habe gefunden, der Chakes macht mega Sinn. Er hat so begründet, dass er mehr Tempo dort hat wollen und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Physis. Und ich habe vor dem Spiel gesagt, dass ich davon ausgegangen, dass ein bisschen mehr Physis möchte in die Startformation reinpacken. Einfach weil man dort gegen Kanada ein bisschen dominieren kann. Und, also im körperlichen Bereich. Und, also ich habe einen nice Call gefunden. Ich finde es auch nicht jetzt irgendwie schlimm für einen Wittmer oder einen Zakaria. Ich habe das Gefühl, die haben jetzt alle drei ihre Chancen bekommen. Jetzt hast du irgendwie eine Woche Zeit, um den nächsten Match vorzubereiten. Und kannst dann wirklich mit dieser Lösung gehen, wo du das Gefühl hast, das ist die Lösung, die wir brauchen für den nächsten Match. Alle haben nur Minuten dabei. Alle, denke ich, haben ein gewisses Vertrauen auch. Also, ich persönlich finde das nice. Und ich habe auch den Kacke sehr stark gefunden. Also, würde mich nicht überraschen, wenn er, dort zum Handkuss kommt in der nächsten Partie.
Finde ich auch. Also, ich habe es auch einen guten Match gefunden. Ich bin da vielleicht manchmal gleich noch so, vielleicht ein bisschen weniger flexibel in meinem Kopf, wenn es für mich halt gleich als so gelernte Innenverteidiger oder gelernte Zentrumspieler auf einer anderen Position einsetzen, tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit, habe mich jetzt aber auch überzeugt, dass es funktioniert. Aber denke dann halt eben immer so irgendwie, zuerst Zakaria hat es anscheinend nicht genügend gut gemacht, um jetzt eben, wenn du dich dafür entscheidest, nicht den Widmer bringen, nochmal den Zakaria zu bringen. Aber ja, schlussendlich, es ist aufgegangen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und darum denke ich jetzt auch, also es ist noch nicht klar, was der Gegner wird sein oder wer der Gegner wird sein, aber dass man dort sicher jetzt eine weitere gute Option hat. Ja. Das definitiv.
Ja, fix. Und also was ich dort halt noch möchte sagen, mein Arsenal als prominentes Beispiel, wo da eher gelernte Innenverteidiger auf der Außenverteidigerposition gebracht hat, das Jahr und mit dem die Premier League gewonnen hat und in Champions League Final gekommen ist. Also ich glaube, das kann in vielen Situationen gut funktionieren. Ich glaube auch, dass die Spieler auf dem Niveau taktisch, spielerisch, körperlich die Voraussetzungen haben, zum auch, sage ich, nicht nur eine Position spielen, sondern eben noch eine zweite. Und eben wie gesagt, der Kacke in meinen Augen sehr gut gemacht, hat auch die Linie eigentlich ordentlich bespielt, ist vielleicht nicht ganz so hoch gegangen wie auf der anderen Seite Rodriguez zwischendurch, aber trotzdem hat die Position ja sehr positionsgetreu gespielt gehabt. Und ja, also insofern gar kein Problem, glaube ich.
Gehen wir doch ins Spiel rein. Vielleicht gerade, was mir am Anfang ein bisschen aufgefallen ist, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Also, vor allem in der Startphase. Ich habe vor dem Match so gesagt, hey, ich glaube, dass das jetzt für die Schweiz wirklich der erste, sage ich, Match wird oder kann sein, wo sie ihre Offensivqualitäten wirklich können zeigen, weil ich das Gefühl hatte, das wird der erste Gegner, der nicht einfach hinter ihnen steht. So wie es Katar gemacht hat, so wie es Bosnien gemacht hat. Und hat dann so gedacht, eben Kanada, geil, wissen, sie können Erste werden mit einem Unentschieden vor heimischem Publikum. Haben jetzt auch, sage ich, goalmässig recht überzeugt. Darum habe ich gedacht, okay, mal ein Team, wo auch mitspielt, wo Räume öffnet für unsere Offensive. Aber am Anfang ist es dann gleich so gewesen, dass Kanada recht der Schweiz das Spiel überlassen hat? Ist das gleich gewesen?
Ja, zu Beginn ja. In der zweiten Hälfte hat es dann gedreht, natürlich nach der Goal von der Schweiz. Und ja, in meinen Augen ein bisschen zu fest gedreht. Aber bleiben wir sonst noch beim Anfang. Also ich glaube, dass das Kanada bewusst gemacht hat. Ich meine, die haben gesehen, dass die Schweiz ja nicht gerade die Gegner überfahren hat, wenn sie tief gestanden sind. Insofern, glaube ich, macht es durchaus Sinn, aus ihrer Perspektive zu sagen, hey, wir starten eher mal ein bisschen kompakter, ein bisschen defensiver. Und ist über weite Strecke eigentlich auch aufgegangen. Also in der ersten Hälfte ist nicht viel gegangen.
Das ist ja so, ja. Und eigentlich kann ich zu der ersten Hälfte dann auch nicht mega viel zu sagen, weil eben, es ist klar, die Chance vom Breel, wo natürlich schon ein bisschen für Beruhigung könnte sorgen, wo ich wirklich auch überzeugt war, dass er das macht. Weil es irgendwie so eine Position war, wo er öfter noch ist, so von halb rechts ein bisschen, fast ein bisschen zu wenig, vielleicht ein bisschen zu zentral, aber so, ich hätte erwartet, der chippt da wieder schön, wie gegen Ungarn, an der EM, so ein bisschen von der Seite drüber, und der macht er dann nicht. Aber zum Glück ist er dann die zweite Halbzeit optimal gestartet für die Schweiz.
Ja, voll. Also du sagst, ist das wahrscheinlich so die eine Aktion in der ersten Hälfte und da muss halt das Goal eigentlich auch einfach kommen. Da muss man auf jeden Fall machen. Aber eben, du sagst es dann in der zweiten Hälfte, geht man ideal rein. Überragend, wie der Vargas da macht, dass die, auch die Überzeugung im Abschluss einfach, weißt, voll drauf und, vielleicht ein bisschen Glück, dass er dort an den Innenpfosten geht. Aber die Überzeugung, das ist extrem wichtig, glaube ich, in diesem Moment. Und, absolut, absolut wichtiges Goal dann.
Ja, und auch wieder, ich weiß gar nicht, die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie, ich glaube, 8 von 11 Spielern irgendwie im Aufbau beteiligt, wo wirklich schön aufgebaut haben, von hinten, dann über rechts und dann am Schluss mit dem Top-Abschluss, dann natürlich das 2-0, unsere Shootingstar, Manzambi. Habe ich übrigens, Klammer auf, müssen schmunzeln, dass er jetzt 3 WM-Goal hat und das Schweizer. Der einzige Schweizer, der auch schon an einer WM 3 Goal gemacht hat, war Shaqiri 2014. Und die hat er dort alle im gleichen Spiel gemacht. Das war ein Hattrick gegen Honduras. Mhm. Also ich glaube, Honduras, glaube ich. Mhm. Egal. Auf jeden Fall, ich gehe davon aus, ich hoffe, da kommt noch eins dazu. Und dann ist er einfach schon, hat er schon einen Rekord in der Nazi. Das ist eigentlich schon verrückt.
Das stimmt, ja. Absolut. Am Brennen, auch wenn bei dem Goal, würde ich sagen, ein bisschen Mithilfe vom Goalie von Kanada dabei ist, der ist absolut nicht unhaltbar gesehen, ein bisschen zu zentral der Abschluss, aber fragt dann auch niemand mehr.
Das ist so. Ja, und dann nachher natürlich das Andönt, kommen wir plötzlich ein bisschen ins Zittern, kriegen den Anschluss treffen und müssen am Schluss noch um den Gruppensieg bangen. Irgendwie ein bisschen unerklärlich, weil eben Kanada hat vorher nicht mega viel angeboten und dann plötzlich noch 2-3 halbwegs gefährliche Abschlüsse am Schluss, wo dann der Kobel hat müssen heben, klar, ist jetzt nicht unhaltbar, es kein Big Save drunter gesehen, aber gleich hat man ein bisschen zittern, ein bisschen unnötig, aber ja, schlussendlich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr relevant, oder?
Ich weiß nicht relevant würde ich vielleicht gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, was man auf jeden Fall muss mitnehmen, ist, dass man es jetzt nicht geschafft hat, in 3 Matchen, wo man eigentlich auf dem Papier klar das bessere Team muss sein, Clean Sheet zu behalten. Man kriegt jedes Mal ein Goal und das ist sicher nicht optimal. Und ich glaube, so ganze, also weißt so das Spiel kontrollieren, Führung kontrollieren, das ist ja auch ein Thema, wo in der Quali schon ein bisschen aufgekommen ist. Und also das ist sicher so etwas, was zu denken gibt hinblicklich auf was noch kommt an dieser WM. Also das habe ich mir so notiert auf Seite Kobel. Glaube ich, wie du es gesagt hast, dort, wo er muss da sein, ist schon absolut da. Beim Goal finde ich, sieht er nicht so gut aus, aber da sehe ich nicht ein, warum er sich so positioniert und dann so hoch im Strafraum eigentlich steht. Ich glaube, wenn er dort, sich eher richtig Goal orientiert, dann kann er den Abschluss vielleicht sogar parieren, weil der kommt ja einfach noch mit dem Fuß so dran und es ist nicht wirklich Druck hinter dem Abschluss gesehen, aber ja, muss man ihm jetzt nicht ankreiden, aber ich glaube von dem her sehr gut, dass er dann danach noch einige Bälle hat können festmachen, dass auch bei ihm jetzt das Vertrauen trotzdem noch da ist. Aber so, eben, das ganze so Spiel kontrollieren und abspielen, das ist, glaube ich, schon wichtig. Er fragt halt auch, sind die richtigen Wechsel gemacht worden?
Danke, perfekt. Überleitung schon gemacht. Das war nämlich meine Überleitung zu den Wechsel, perfekt. Aber ja, nur noch schnell eben das Spiel, wie eben abspielen, hast du absolut recht, das hat man jetzt so nicht geschafft und das gehen wir ja davon aus, dass wir gegen den nächsten Gegner vielleicht auch in die Situation werden kommen, wird ja die Gruppe Dritte sein. Darum das sicher ein Thema zum Mitnehmen. Aber jetzt auf den Wechsel. Ich habe hier das Interview von Murat Yakin vor mir. Es geht natürlich um die Personalie Noah Okafor. Murat Yakin sagt hier, ich kenne seine Stärken, aber in dieser Spielphase gegen Kanada war eine Einwechslung nicht notwendig. Ich habe auf erfahrene, auch defensiv starke Spieler gesetzt. Ich muss ja sagen, vielleicht bin ich da auch nicht immer der Objektivste, aber das ein Schweizer Nazi mit diesen Spielern in einem WM-Spiel am Schluss mit Abischer, Cedric Itten und Christian Fasnacht vorne auftritt, das hat mir jetzt schon ein bisschen zu denken gegeben.
Ja, sehe ich gleich und ich finde, dass seine Begründung einfach nicht stimmig. Also ich meine, was heisst Erfahrung? Heisst Erfahrung, dass du Christian Fasnacht bringst, der ja viel Superliga-Erfahrung hat, aber auf internationalem Niveau nicht wirklich? Heisst es Cedric Itten, der ja international schon Erfahrung hat, aber nicht auf Top-Niveau? Oder heisst das Okafor, der in der Top-Ligen schon viele Einsätze gemacht hat und jetzt gerade eine Saison in der Premier League gemacht hat, mit einigen Goals hinten raus vor allem noch? Also das sehe ich gar nicht als Begründung. Und dann finde ich, also da bin ich halt eh immer so der Typ, der sagt, look, wenn du knappe Führung hast, dann ist es geil, wenn du in der Schlussphase einen bringst, der vorne schnell ist, der in die Räume gehen kann, der sich aufmachen und der dann vielleicht das Spiel kann entscheiden. Und nicht nochmal so einen halbdefensiven Wechsel kannst machen. Und kannst mir auch nicht sagen, dass der Okafor sich nicht den Arsch aufgerissen hat und da vorne nicht noch die Meter gemacht hat. Das kann man einfach nicht vorstellen. Also insofern, ja, finde ich es wirklich schade. Ich glaube, es war ein ideales Spiel gewesen, um ihn zu bringen. Am Schluss nur eine Viertelstunde oder so. Aber, ja, weiss jetzt nicht, Fasnacht, oder nein, jetzt nicht, finde ich, nochmal den Impact gebracht oder Ball festgemacht oder sonst irgendetwas. Also das, ja, ich kann es nicht nachvollziehen.
Also eben nicht jetzt um irgendwie unfair sein, ich will jetzt nicht ganz ins andere Extrem gut, dass ich sage, im Gegenteil, aber es sind dann schon zwei, drei, also zumindest ein, zwei Ballverluste dann vom Fasnacht dann gerade noch gekommen, nach der Einwechslung. Aber ich sehe einfach immer noch nicht so den Moment, so den stelle ich mir dann so vor, wo du eben siehst, okay, Kanada geht all in, es öffnen sich die Räume, du drehst dich als Trainer um, schaust auf die Bank und siehst dort, wer ist zu diesem Zeitpunkt noch alles auf der Bank gewesen? Also siehst du Amdouni, du siehst, okay, dann da ist glaube schon drauf gewesen, dann siehst du Okafor und dann siehst du Fasnacht und denkst so, ja, yeah, den Wechsel mache ich jetzt. Es ist einfach so, ich sehe das irgendwie nicht, weil eben, ich habe auch dann zu dem Zeitpunkt gesagt, hey, das gibt noch das 3-1, weil ich denke, hey, dort vorne, wenn jetzt eben die Spieler kannst schicken, die Schnellen und alles, ja, finde ich einfach aus meiner Sicht einfach nicht ganz optimal gewechselt, aber ich glaube, sonst hast du alles gesagt, ich sehe die Begründung auch nicht wirklich schlüssig, aber ja, es ist jetzt halt so. Er hat dann übrigens auch gesagt, in Spielen, in denen man gegen Schluss noch ein Tor braucht, ist er eine Option zum Okafor.
Ja, also ich finde, man hätte jetzt gegen Kanada noch eins können brauchen, anstatt dann hinter dich so müssen durchzittern, weil ich habe nicht, bis zum Schluss pfiffen das Gefühl gehabt, von wegen, jojo, 2-1 spielen wir ab, sondern im Gegenteil. Also ich habe wirklich darauf gewartet, dass es jetzt nochmal einschlägt.
Ja.
Aber...
Gut, dann bevor wir zu der Buchhaltung kommen, was das für den weiteren Turnierverlauf bedeutet, noch eine letzte Aussage, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin. Dann gefragt, oder ist gefragt worden, dass jetzt eine lange Pause folgt, eben bis nächsten Freitag, wie sie es schaffen, dass die Spannung nicht zusammenfällt. Der hat eben unter anderem gesagt, danach machen wir sicher intern noch ein Spiel, dafür haben wir 23 Spieler dabei, da können wir auch den nächsten Gegner simulieren und jetzt. Yeah. Aber es ist ja genau die Situation, die wir wollten, sonst hätten wir nicht auf den Gruppensieg gespielt. Und das ist ja wirklich das Spezielle an der WM. Ich meine, da können wir nachher vielleicht auch noch ganz kurz, wenn wir über die nächsten Gegner reden, Algerien, Österreich. Es geistert in dem Fall, so verstand ich das, tatsächlich in gewissen Teams so die Option um, dass man nicht will, Gruppensieger werden.
Ja, also ich habe es auch, ich habe es genau gleich gelesen, ja. Und ich bin auch sehr überrascht über die Aussage, weil sie öffnet ja auch Kritik an ihm oder an der Schweiz im Sinne von, man hat sich das überlegt. Und also ist sicher so Fairplay-mäßig nicht optimal. Und genau, du sagst es, also jetzt Österreich kann jetzt, glaube ich, sagen, nein, wir gewinnen nicht und dann sind wir lieber einen Platz hinter dran in der Tabelle und dann vielleicht andere Gegner. Ja, Also, ja, sicher unglücklich, aber hat's auch früher noch schon gegeben. Also, das ist jetzt nicht nur im Modus von dem Turnier geschuldet, aber ja, es ist sicher nicht optimal. Ja, weiß nicht, schwierig zu dem mehr zu sagen. Ich glaube, am Schluss, ja, willst du eigentlich einfach auch nicht auf den Platz gehen und das Spiel irgendwie absichtlich verlieren oder so, aber ja, wir haben in der Vergangenheit schon Geschichten gehabt, wo man dann sich auf Unentschieden geeinigt hat und so, aber absichtlich verlieren ist dann, habe ich das Gefühl, schon nochmal etwas anderes, aber
ich habe das Gefühl, am Schluss gehen doch die Sachen dann immer hinten raus, also ich meine, Kanada jetzt, haben sie aus meiner Sicht ein Riesen los, dass sie gegen Südafrika spielen, weil die hätte ich echt nicht erwartet, dass sie sich noch als Gruppe 2. qualifizieren. Aber nachher haben sie Holland, Marokko und Österreich, Algerien, die, was ich jetzt so gelesen habe, spekulieren ja so ein bisschen darauf, dass sie nicht gegen Spanien spielen wollen, sondern eher gegen die Schweiz.
Genau.
Aber im Achtelfinal wäre ja dann gleich Portugal voraussichtlich.
Oder Kolumbien. Aktuell,
oder Kolumbien, also genau, da kommen wir dann noch drauf. Aber ja, ich würde es nicht verstehen, wenn man sich ernsthaft mit so Szenarien irgendwie auseinandersetzt. Eben aus all den Gründen, die du auch schon genannt hast, Fairplay, wie das dann aussieht für deine Nation, wenn du jetzt da irgendwie hinten rum spielst, nur um nicht zu gewinnen. Aber ja, dass es in den Köpfen ist, ich glaube, das bestätigen so Aussagen.
Ja, ich glaube, das Ding ist wirklich, dass das in den Köpfen sind, so dass, weißt du, wenn man unentschieden machen oder verlieren, ist ja auch nicht so schlimm. Eigentlich ist ja dann fast noch besser. Ich glaube, es ist mehr das im Unterbewusstsein. Weil das sind dann ein paar Prozent, wo dir einfach fehlen. Und auf dem Niveau langt das dann, dass du eben ein Match nicht gewünscht. Ich glaube eher, dass das, quasi eine Rolle spielt.
Gut, Lene, wir sind ja schon ein bisschen zeitlich fortgeschritten. Ich würde vielleicht ein bisschen längeres Daily heute, aber das sind uns verziehen. Hey. Es sieht aktuell aus, dass es entweder, also das kann man ja auch erst am Sonntag, glaube ich, definitiv sagen, aber ich habe jetzt gelesen, es sieht nach Ägypten, Algerien oder Österreich aus. Das war im 16. Final, und im 8. Final wäre es dann, wie du gesagt hast, Kolumbien oder Portugal. Und dann noch einen Schritt weiter denkt, im Viertelfinal wäre es dann voraussichtlich Argentinien.
Genau, ja, so sieht es aktuell aus. Ich glaube aber eben, dass man da auf jeden Fall Spiel für Spiel muss nehmen. Und ich glaube, die Schweiz ist auch ein Team, das noch wachsen kann im Verlauf des Turniers. Und dann auch, wenn es mal gegen einen Grossen geht, vielleicht eben andere Qualitäten in der Mannschaft auch noch können ausschlaggebend sein. Also ich glaube, muss man noch nicht zu weit vorausdenken.
Ich glaube, da werden wir uns dann sicher auch noch, genauso wie die Analysten von Murat Yakin, werden auch wir uns dann vorbereiten auf den nächsten Gegner, wenn er dann definitiv feststeht. Meine Meinung, egal wer jetzt da kommt, wer an diesem Turnier Gruppe 3. wird, um das jetzt despektierend zu meinen, der muss für die Schweiz machbar sein. Und dann noch eine, wie gesagt, Spiel für Spiel, Kolumbien, Portugal. Kolumbien habe ich jetzt wenig gesehen. Match live, Portugal ein bisschen. Dann gilt es halt mal, den Coup zu schaffen, was ja eigentlich erst einmal richtig gegeben hat, oder zweimal, an der EM gegen Italien und an der EM dort gegen Frankreich. Gilt es da dann halt zu schaffen, wenn man da die beste WM aller Zeiten will spielen, aus Schweizer Sicht.
Exakt. Bevor wir das Kapitel Schweiz für heute vielleicht zumachen, eine Aktion noch, Granit Xhaka. Niemand weiß welche.
Natürlich, ja. ist man natürlich gerade Declan Rice Aktion. Weißt du welche?
Nein, du musst mir jetzt helfen.
Premier League, Arsenal gegen, ach Gott, wer ist es jetzt gewesen? Ich weiß nicht mehr. Einmal irgendwo Seitenauslinie, Declan Rice spitzelt den Ball ganz kurz vor dem Gegenspieler weg, der dann halt komplett durchzieht und der Rice richtig umhaut. Und dann kriegt der Declan Rice, aber wo der Ball weggespitzelt hat, kriegt gelb-rot. Und der, der ihn umhaut, kriegt gar nichts. Was jetzt in dieser Situation für mich auch absolut die richtige Entscheidung war. Ich verstand nicht, wieso der Granit hier gelb bekommt.
Hey, 100% bei dir. 100% bei dir. Ich sehe es auch überhaupt nicht ein. Es ist ein Freistoß für die Schweiz. Und der Kanadier hat den Ball in Ruhe zu lassen. Und wenn er ihn wegspitzelt, wenn der Chaka in der Motion schon ist, dann, ja, Siebach, geile Karte, fertig. Also habe ich auch absolut nicht gecheckt, wieso der Granit dort geil bekommen hat. Ich habe die Aktion by the way natürlich gefeiert. Weil er hat wahrscheinlich schon noch ein bisschen abbremsen. Aber
er hat ja ein bisschen abgebremst, das hat mir eben genervt.
Ein bisschen abgebremst. Ja, vielleicht auch, weil er gewusst hat, dass auch wenn du den Gegner verletzt hast, dann kriegst du plötzlich 5 Spiele Sperren. Auch wenn es nicht mal Absicht ist oder ein brutales Foul. Zum das irgendwie auch noch gerade reinschmeissen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Katari-Spieler, der Kone das Bein gebrochen hat, hat 5 Spielsperren jetzt noch nachwirkend bekommen. Ich verstand es absolut nicht. Für mich, dass auf dem Feld auch keine rote Karte war, sondern nur eine gelbe. Ich weiss auch noch nicht, wie das hätte passieren können, dass das Bein dort bricht, weil, also wirklich, es ist kein brutales Einsteigen gewesen. Es ist ein bisschen Schwingung eher so von der Seite. Also, in der Regel ist das eher Beistellen und geil. Die Rote ja nur auf dem Platz, weil der Jesse March 50 Mal reingeschrauben hat, he broke his leg. Aber, ja, anderes Thema, aber allgemein das Gefühl, so die Schiris, ich bin die ersten paar Matches eigentlich echt happy gewesen, größtenteils mit den Schiris, und jetzt in den letzten paar Matches haben wir ein paar Mal an den Kopf gelenkt. Auch beim Deutschlandspiel, also wie das 1-0 zählt, keine Ahnung. Also der Fuß ist absolut auf Kopfhöhe. Der Gegenspieler geht überhaupt nicht ab mit dem Kopf, trifft ihn im Gesicht. Also keine Ahnung, wie du da nicht kannst auf Foul entscheiden oder auf gefährliches Spiel. Und es war nicht die einzige komische Entscheidung gewesen, trotz war, die man ja eigentlich hat. Also ich bin teilweise ein bisschen irritiert.
Vielleicht nur noch schnell Klammern auf, um das Thema wirklich zu machen. Ich glaube, vom Granit Xhaka, die geile Karte werden ja jetzt gelöscht. Von dem her, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Muri oder er selber, ich glaube, es ist der Muri gewesen, der gesagt hat, hey, schlussendlich verstehe ich es auch nicht, wieso er gelb bekommen hat, aber Hauptsache, ich hätte nicht in der Dümme noch eine rote gegeben und die geile wird jetzt eingestrichen. Aber gehen wir doch zum Deutschlandspiel. Das nimmt mich schon an ein Wunder. Schiri-mässig absolut bei dir, haben auch alle Experten, die ich jetzt gehört habe, sei es Deutsche, sei es Englische, also Schiri-Experten, klar gesagt, dass das 1-0 niemals hätte erzählen, weil eben der Pavlovic ihn am Kopf trifft, ohne dass der Spieler jetzt runtergeht. Das verstand ich wirklich nicht, wieso man sie nicht mal schickt, um das anzuschauen, sondern einfach irgendwie in dem Räumchen halt entscheidet, nein, das zählt. Und vielleicht jetzt ohne. Doch, jetzt greife ich halt gleich schon vor. Ich habe mich ja sehr gefreut auf das Interview vom Nagelsmann nach dem Spiel. Und als er auf die Szene angesprochen wurde, ist er gar nicht aufs 1-0 eingegangen, sondern hat einfach direkt gesagt, ja, und dafür haben wir den Penalty aberkannt bekommen, was für mich halt einfach auch, also dort ist für mich eine richtige Entscheidung, weil es halt einfach ein Foul ist im Aufbau. Also, dass der Penalty zurückgenommen wird, ist für mich richtig, aber das 1-0 zählt, ist für mich falsch.
Auch da wieder könnt ihr nur zustimmen. Also ich glaube, beim zweiten Mal holt man sie dann zum Screen und dann finde ich, trifft sie die richtige Entscheidung. Wieso man sie beim ersten Mal nicht holt, ist mir wirklich ein Rätsel. Und wenn sogar der Amhof eine schwierige Entscheidung kritisiert oder sagt, sie ist falsch gewesen, dann weisst du, sie muss wirklich ganz klar falsch gewesen sein.
Ich habe auf dem Deutschen geschaut, ich habe ihn nicht gehört. Also fair. kurz zu Deutschland. Entscheidung vom Nagelsmann, eigentlich ziemlich genau die gleiche Startelf bringen wie in dem Spiel vorher, obwohl man sich den ersten Platz schon gesichert hat. Ich nehme an, du hast dir deine Gedanken dazu gemacht.
Absolut. Also ich halte das für extrem falsch. Also zum einen hast du Chancen verschenkt, um mal etwas auszuprobieren, weil also Wirtz hat noch nicht mega performt, Sané hat noch nicht performt, auch wenn er jetzt das Goal gemacht hat, aber auch in der Match fährt vor allem nicht, Musiala ist nicht in der Form, wo er könnte sein, obwohl allgemein seit der Verletzung jetzt ja, auch noch ein bisschen Mühe hat. Und dann hast du einen Undorf auf der Bank, wo du weiterhin nicht bringst, okay. Aber du hast schon andere Spieler auf der Bank. Also, ich, ganz ehrlich, ich bin da ein Fan von komplett durchrotieren. Wenn du schon safe bist, dann why not? Dann schickst du eine Mannschaft auf den Platz, wo trotzdem noch den Hunger hat. Wo die, eben, vorhin habe ich es gesagt, oder so, die paar Prozent. Die Deutschen, die jetzt auf dem Platz sind, die haben doch im Unterbewusstsein, dass, hey, wir sind durch. Also, muss heute nicht, den letzten Schritt vielleicht jedes Mal machen und das Bein noch jedes Mal reinheben. Und das sind dann die paar Prozent, was dann einfach nicht reicht und was dann einfach verlierst gegen Ecuador. Und das habe ich das Gefühl, ist von dem her eine verpasste Chance gewesen, zum anderen Spieler, ja, Minuten geben, Vertrauen geben, Sachen ausprobieren, whatever. Also, ich halte das nicht für den richtigen Approach, aber, ja, Nagelsmann hat andere Ideen gehabt, obviously.
Ich meine, du hast jetzt das Argument dagegen aufgezählt, wo ich mich auch komplett anschliessen kann. Das Argument, das vielleicht ein bisschen dafür spricht, sie werden ja im ersten oder in einem von der ersten 16-Finale schon in 3 Tagen, also am Montag, wenn es mir recht ist. Ja, wie gesagt, wir nehmen am Freitag auf, am 29. am Montag spielen, dass sie halt so ein bisschen im Flow bleiben. Aber gleich überwiegen für mich eben auch das Argument, dass es unnötig auch Verletzungsrisiko ist, eben dann die Prozent, die bei denen, die sich eh in der Stammelf sehen, vielleicht ein bisschen fehlen, die bei denen, die eben sich aufdrängen wollen, absolut da wären. Darum, ich verstand es auch nicht und mir tut es gerade noch doppelt weh, weil das die Chance, dass Schottland noch weiterkommt, auch gerade noch mal recht geschmälert hat. Weil Ecuador jetzt als Gruppe, beste Gruppe Dritte oder eine der 8 besten Gruppe Dritte weiterkommt. Darum, ja, mir hat es auf eine Art ein bisschen natürlich schadenfreudig gefreut, dass nicht aufgegangen ist und dass er auch ziemlich genervt in das Interview gekommen ist. Aber eben ein bisschen habe ich mich auch nicht gefreut wegen dem Schottland. Wegen dieser Schottland-Liebe, die ich seit der letzten EM da aufgebaut habe.
Ja, ich habe es auch noch bezeichnet gefunden, die Aussage nach dem Spiel. Also du hast Nagelsmann gehabt, der auf die Aussage, eben, ob es Ecuador mehr hat wollen, hat also gefunden, nein, das ist ihm zu plakativ, das würde er überhaupt nicht sagen und so. Und dann nachher hast du Kimmich, Undorf und noch irgendeinen im Interview gehabt und die haben eigentlich alle durchs Bank gesagt, ja, die anderen haben es mehr wollen als mir. So, ja.
Verstand ich übrigens auch nicht, wieso du denn noch einen Undorf ins Interview schickst. Also, wer entscheidet das?
Hey, das weiss ich nicht, wie fest das quasi beim Medienverantwortlichen ist, wie fest das bei den Spielern ist, keine Ahnung. Könnte man schauen, ob man das noch herausfinden
kann. Also ich hoffe, dass es von der FIFA irgendwie vorgegeben wird und sie müssen sich fügen. Weil, also wenn der deutsche Medienverantwortliche nachdem ganz Fußball Deutschland und wahrscheinlich noch darüber hinaus nicht versteht, wieso er nicht von Anfang an spielt und sie dann noch verlieren, wieso er dann ihn muss schicken, also das würde ich nicht verstehen. Aber ja, vielleicht können wir das ja noch ausfindig machen. Gut, sonst noch etwas zu Deutschland oder sonstiges Spiel?
Hey, vielleicht noch Deutschland, nur noch ganz kurz, Causa Manuel Neuer.
Ja.
Der ist ja der Blitzrücktritt vom Rücktritt noch schnell für die WM wieder reingekommen, hat im Vorfeld recht Diskussionen gegeben. Und ja, jetzt kassiert er da 2 Goal, die ich finde, sieht er bei beiden recht scheiße aus. Und ich meine, ich möchte es jetzt nicht vergleichen mit einem Cristiano, aber es hat schon so ein bisschen die Vibes. So 40 plus, jetzt wieder von Anfang an und die Frage ist so, hey, ist das nur der Spieler, der so liefern kann, wie er sollte. Und ich glaube, da jetzt nach dem Spiel schon wieder ein bisschen Diskussion entbrannt um ihn. Und ich finde zu Recht. Aber ja, Goalie-Position ist halt nochmal ein bisschen trickier, habe ich das Gefühl.
Also ich finde vor allem beim zweiten Goal, wenn man glaube nicht gross diskutieren, dass das also da gar nicht gut aussieht. Auch wenn er nach dem Spiel gesagt hat, dass jeder Goalie ihm zustimmen würde, dass er da alles richtig gemacht hat von seiner Positionierung. Und ich jetzt gerne mal ein paar Goalies in meinem Umfeld würde fragen, ob sie das auch so sehen. dass das Fass aufgeht, sobald er auch nur einen ersten kleinen Fehler macht, dem haben sich alle müssen bewusst sein, von Trainer bis Manuel Neuer selber. Ich meine, dass er noch auf höchstem Level kann performen kann, das hat er bei Bayern auch speziell in der Champions League hat er gezeigt. Aber ja, vielleicht halt gleich. Also ich meine, da hat die Erfahrung, da wird er jetzt nicht irgendeine grosse Nervenflattern gehabt haben, das denke ich schon nicht. Aber ihm wird zumindest auch bewusst gewesen, eben das, was ich gerade gesagt habe, dass er sich in eine Position gibt, wo er sehr angreifbar ist, beim kleinsten Fehler. Und wenn das schon nur irgendwie auch wieder so ein bisschen im Hinterkopf ist, vielleicht hat es einen Einfluss. Hat er natürlich auch ein sehr, sage ich, unglückliches Turnier gehabt bis jetzt, weil irgendwie, glaube ich, 2 Schüsse aufs Goal bekommen und beide sind drinnen. Darum hat man da gestern, glaube ich, vom einen Schuss vom Enner Valencia irgendwie 5 Wiederholungen gezeigt, weil es der erste Schuss war, den er gehabt hat, glaube ich, das Turnier. also sicher nicht optimal als Goalie, aber trotzdem, das, also ich meine, es ist eh zu spät, man wird niemals jetzt noch irgendwie einen Wechsel machen, also das wäre ja noch ein unglaubliches nächstes Kapitel von dieser ganzen Saga, wenn er jetzt noch wird wechseln, das macht er eh nicht. Aber dass man da jetzt weiterhin noch ein genaueres Auge drauf haben wird, das ist auch klar, ja.
Nein, wechseln wird er sicher nicht. Eben, es ist, ich glaube, in jedem Match der erste Schuss ist Ding gewesen. Ist natürlich maximal bitter. Ein Punkt dort noch. Vor der WM haben einige gesagt, und auch, ich weiß nicht, in privaten Gesprächen mit ein paar Leuten davon gehabt, haben einige gesagt, ja, aber weisst, alleine, dass der Neuer im Goal steht, alleine, und da wird zum viel geflügelte Wort Aura, alleine seine Aura, das hilft doch und so. Und ich glaube, der Match ist jetzt so wieder endgültige Gegenbeweis gewesen, da ist nichts an Aura, es kümmert kein Mensch, ob das der Manuel Neuer ist, wo dort im Goal steht, man schießt und man schießt genauso, wie man sonst würde schießen. Und ja, also das Argument ist, glaube ich, wirklich jetzt auch mittlerweile tot.
Also eine sehr oberflächliche Aussage, aber wenn man da die Nachaufnahmen von ihm gesehen hat während dem Spiel, dann hat man da jetzt nicht unbedingt die grösste Aura gespürt, sondern eher ein bisschen das Gegenteil. Aber ja. Gut, hey, generell, also jetzt, wenn du so, jetzt sind wir, was haben wir noch, irgendwie 2-3 Tage, eben heute Freitag, Samstag, ich glaube, am Sonntag geht es schon weiter, wenn es mir recht ist, ja, am 28. am Sonntag zu oben ist das erste 16-Finale. Das heisst, jetzt noch die letzten Gruppenspiele. Wie siehst du so, Power-Ranking-mässig, wer gefällt dir im Moment am meisten, wer vielleicht von den Favoriten, in Anführungszeichen, am wenigsten?
Ja, was soll ich da sagen? Ich würde sagen, ich habe so meine Top 4 Teams benannt und dann so noch ein, zwei, wo ich auch noch recht gut sehe. Für mich zuoberst Frankreich, Spanien, Argentinien und England. England trotzdem unentschieden gegen Ghana. Aber ich glaube, die haben einfach genug Qualität. Ich glaube auch, wenn das Spiel quasi 120 geht, dann gewinnen sie es, denke ich mir. Und ich glaube einfach, dass da genug rum ist, zum noch weiter kommen. Argentinien ist klar, die haben bis jetzt komplett überzeugt, aber auch sehr einfache Gruppe. Und ja, Spanien, Frankreich hat man, glaube auch gesehen, dass die Qualität da ist und die Form auch, nachdem Spanien zwar sehr langsam gestartet ist und dann im zweiten Match gezeigt hat, was sie können. Also das wären so meine Halbfinalkandidaten. Ich bin jetzt gar nicht 100% sicher, ob es aufgeht vom Turnierbaum, aber ich glaube es.
Brasilien vermisse ich da jetzt ein bisschen.
Hey, Brasilien wäre wie so das fünfte Team, wo ich drauf habe. Bei Brasilien habe ich einfach das Gefühl, die sind defensiv zu anfällig. Sie haben ein paar Umstellungen gemacht nach dem ersten Match. Cunha kommt jetzt durchs Zentrum und gibt so wie falsche 9. Sie spielen doch das fast eher mit Rhombus im Zentrum. Also Cunha quasi als 10er, dann links und rechts der Paqueta und Guimarães und hinten dran der Casemiro und den Flügel, wo recht reinziehen. Und ich habe das Gefühl, das hat schon nochmal in eine neue Option gegeben, funktioniert alles besser. Aber ich habe das Gefühl, defensiv trotzdem zu anfällig, zu fragil, zum wirklich bis ganz weit kommen in diesem Turnier. Aber ich denke, die nächsten ein, zwei Runden auf jeden Fall, ja.
Und wie hast du das Comeback von Cristiano Ronaldo auf die grosse WM-Bühne erlebt gegen das usbekische Bollwerk?
Ja, also ich glaube, man muss den Ball einfach ein flach behalten. Also es hat mich zum einen gefreut, dass er können seine Goal schiessen konnte. Aber ja, also Usbekistan, wenn du den Kushanov rausnimmst von Man City, dann hast du dort noch ein Team, das keine Ahnung, so kumuliert auf, was weiß ich, 20 Millionen Marktwert oder so kommt, auf 20 Spieler. Also das ist wirklich einfach ein Team, das du musst überfahren. Und auch dort, ich sehe nicht, wie der Ronaldo, wenn es darauf ankommt, der Unterschiedsspieler noch sein kann, wo er sicher glaubt sein und wo man hofft, in ihm zu haben. Also, das sehe ich einfach nicht. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen dort noch. Aber das ist für mich schon ein anderes Kaliber, als was ein Mbappé oder ein Messi oder ein Haaland gezeigt haben bis jetzt.
Was man muss sagen, sicher das grösste Täuschungsmanöver von der bisherigen WM, das kann er sich selber zuschreiben, weil er hat tatsächlich mal einen Freistoß nicht selber geschossen. Und ich glaube, mit dem hat niemand gerechnet aus dieser Position und prompt hat es das Goal gegeben. Also eigentlich hat er den Assist verdient für das Goal, oder?
Ja, er wird sicher auch so argumentieren, dass er Minimum 50% Anteil hat an dem Goal. Aber Freistoß hat er in der Vergangenheit doch schon den ein oder anderen Mal abgegeben, auch noch bei Real-Zeiten. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr aufgegangen und hat, glaube ich, in dem Moment doch die meisten überrascht gehabt. Ja. Was ich lustig gefunden habe, ist dann nach dem Spiel, wenn er zweimal in die Kamera brüllt, so «I'm back, I'm back». Wie hast du das gesehen?
Ey, geil, absolut geil. Ey, es stimmt ja.
ja, ich habe eine lustige Aussage vom Zlatan dazu gelesen, wo er gefunden hat, er versteht nicht, warum er das sagt. Also im Verständnis von Cristiano ist er ja noch nie weg gewesen. Also wie kann er denn jetzt zurück sein? und dass er das auch nicht nötig hat. Also, aber ja, im Endeffekt ist extrem irrelevant. Ich habe es nur lustig gefunden.
Nein, logisch, bin ich auch dieser Meinung. Also, das ist ja einfach, das hat ja auch an sich, dass er da dann eben nicht gross darüber nachdenkt, was sie eigentlich gerade für einen Gegner vor sich gehabt haben, sondern einfach so, dann das sehr schnell auch persönlich nimmt, hat er ja auch in den Interviews nach dem Spiel verlauten lassen und dass das jetzt wirklich im Letzten gezeigt hat, dass er halt immer noch der Beste ist, wenn er da zwei Goal gegen Usbekistan macht. Aber ja, da kann man darüber denken, was man will, aber was sicher spannend wird sein, und das vielleicht auch noch so als letzte Überleitung, ein paar Matches gibt es noch in der Gruppenphase, wo ich sehr gespannt drauf bin, also vor allem heute zu oben Frankreich-Norwegen, beide mit 6 Punkten, auch wenn ich schon wie du Frankreich sehr weit oben sehe, habe ich das Gefühl, das könnte ein geiler Match werden, geht um einen Gruppensieg, Spanien-Uruguay, geht es auch um einen Gruppensieg und dann noch eben Kolumbien gegen Portugal, wo Portugal muss gewinnen, um die Gruppe zu gewinnen. Und sonst würde Kolumbien in unseren Turnierbaum oder in die Nähe von uns im Turnierbaum gehen. Also die Match sicher noch sehr spannend. Wo es auch noch relevant wird, ist die Gruppe G, wo Belgien im Moment auf dem Platz 3 steht, wo das weiß ich gar nicht.
Gegen Neuseeland.
Ägypten. Ah, Neuseeland haben sie. Ägypten haben sie schon gehabt. Okay, gegen Neuseeland. Ja, also schon ein paar Entscheidungen offen, bevor es dann am Sonntag endlich mit der K.O.-Phase losgeht.
Gut, jetzt bist du eigentlich alles nochmal durchgegangen. Ich habe noch ein nettes Wort gelernt die letzten paar Tage, und zwar Turnierbaum-Quadrant. Das ist noch cool, oder? Dann kannst du wirklich sagen, so eben, das ist unsere Quadrant mit der Schweiz und dann eben Kolumbien oder Portugal. Dass man, ja, weil die kristallisieren sich jetzt aus und werden sich füllen über die nächsten 2 Tage. Und dann kann man das Ganze mal ein bisschen dann auch voraussehen und dann finden dann so ein bisschen die Spielereien an, welche Teams sind wir dann wirklich im Halbfinale und so weiter. Also das finde ich dann immer noch hübsch. Jetzt Ein Team, das ich auch noch wirklich spannend gefunden habe, ist jetzt Norwegen. Die haben jetzt wirklich halt so den grossen Test gegen Frankreich. Ob sie defensiv verheben gegen ein Top-Team. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Jetzt an dich noch eine Frage. Ich habe jetzt vorhin mal so meine Top 4 genannt. Wir haben noch zwei, drei andere Teams diskutiert. Fehlt noch etwas? Oder hast du vielleicht noch ein Team, wo du sagst, hey, nein, eigentlich sehe ich die noch vorne? Oder?
Ich glaube, ich hätte England nicht genannt. Einfach, weil sie mich hier gegen Ghana wirklich ziemlich enttäuscht haben. Sonst hätte ich sicher auch Argentinien, Frankreich, Spanien jetzt wieder, nachdem sie Cup werden, enttäuscht haben. Und dann eben wahrscheinlich Brasilien, hätte ich gesagt. Holland haben wir noch zu wenig geredet, aber irgendwie halt gleich 3 Spiele, 7 Punkte, aber irgendwie doch nicht so ganz auf dem Radar. Aber darum, ich hätte Brasilien mit England gewechselt, wenn du jetzt meine 4 willst wissen. Also Brasilien, Spanien, Frankreich, Argentinien. Hätte ich jetzt gesagt. Aber ja, eben, der Turnierquadrant, der ist ja, also die Turnierquadranten sind ja leider noch nicht ganz ausgefüllt. Aber was ich da kann sagen, ist, dass sicher Argentinien und Brasilien, das könnte Halbfinale sein.
Ja.
Und dann da Gruppe G, wo ist Frankreich? Gruppe I. Okay, also Frankreich und Deutschland könnten schon ein Achtelfinale sein. Sehe ich das richtig?
Ja, voll. Das war früher, okay. Und dann wäre das Turnier für Deutschland, habe ich das Gefühl, dann auch dementsprechend früher vorbei. Ja, das stimmt. Ja, die könnten schon früher gegeneinander kommen. Mhm. Holland.
Gut.
Vielleicht noch.
Ja, Holland, ja.
Die spielen gegen Marokko und ich glaube, das wäre ein brutaler heißer Match. Ich sehe eher Marokko eine Fußspitze vorne dort. Aber ich glaube, das wird brutal lang. Die haben dann aber im Spiel danach dann, glaube ich, ein einfaches Los. Wahrscheinlich, ich glaube, Kanada oder Südfrankreich ist, glaube ich, Südfrankreich. Wobei Südfrankreich hat wahrscheinlich auch Chancen, zum ins Halbfinale kommen, wenn die hätten dürfen ein Team stellen. Südafrika natürlich. Also dort der Holland-Marokko-Match wird sich auch schon ein bisschen vorentscheidend werden. Ein Team, wo ich noch das Auge drauf habe, jetzt Kap Verde. Die spielen gegen Saudi-Arabien und die haben noch Chancen zum Weiterkommen. Und ich glaube, das wäre so eine von den ganz grossen Sensationen an dieser WM, wenn sie die würden in die nächste Runde schaffen. Da, den Druck ist schon so ein bisschen Daumen.
Mhm. Kongo auch übrigens. Kongo spielt gegen Usbekistan und wenn sie gewinnen, haben sie 4 Punkte. Also die zwei Aussenseiter da, wo ja auch die Goalies schon grosse Geschichten geschrieben haben, bin ich voll dabei, ja.
Absolut.
Für
mich Kap Verde wäre noch ein bisschen grössere Überraschung als Kongo, aber auch die auf jeden Fall Überraschung. Und mit Südafrika haben wir ja schon ein erstes Team, das man vielleicht nicht erwartet hätte in der K.O.-Runde.
Gut, hey, dann würde ich sagen, 53 Minuten, das ist definitiv ein WM-Special-Rekord, aber es hat auch viel zu besprechen gegeben. Hey, mega Spass gemacht. Merci schon mal an dich, Linus. Merci an alle fürs Zuhören. Wenn es das nächste WM-Special gibt, das wissen wir jetzt gerade noch nicht, eben auch, wenn die Folge hier rauskommt, ob es Freitag oder Samstag ist, einfach nochmal, dass ihr wisst, was unser aktueller Stand ist. Das habt ihr jetzt, glaube ich, auch gemerkt. Aber wir werden uns sicher allerspätestens vor dem 16. Finale der Schweiz melden. Und dementsprechend sage ich bis dahin gutes Schwitzen, habt gute Zeit und dir auch nochmal Messi, Linus, und die letzten Worte gehören dir. Ciao zusammen.
Danke, Till, und allen ein ganz schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr findet so schnell eine Abkühlung, wie lang der Nagelsmann überlegt hat, ob der UNDAF von Anfang an bringt. Viel Spass an dem Match und wir hören uns bald. Ciao, ciao.
Und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit, geschrieben crid.online.